Im Kapitel 7, das auf Seite 62 beginnt, möchte ich das kanonische Ensemble diskutieren. Das kanonische Ensemble ist vermutlich das populärste Ensemble, um thermodynamische Rechnungen zu machen. Die Kontrollparameter in diesem Ensemble sind die Temperatur, das Volumen und die Teilchenanzahl. Wie wir schon wissen, hängt die freie Energie genau von diesen drei Variablen ab. Und deshalb wird im kanonischen Ensemble wird die freie Energie minimisiert. Wir haben sogar in der Tat ja schon diejenige Wahrscheinlichkeitsverteilung gesucht, die die freie Energie minimisiert, und haben auf diese Art und Weise wieder die Boltzmann-Verteilung gefunden. In diesem Zusammenhang sind wir bereits auf diese sogenannte Zustandssumme gestoßen, die ich hier im Skript mit Q bezeichne. In diesem Zusammenhang hatte sie nur eine Nebenrolle gespielt. Sie war lediglich ein Normalisierungsfaktor, um von einfach einem Boltzmann-Exponenten zu einer Wahrscheinlichkeit zu gelangen. Wie wir jetzt sehen werden, spielt diese Zustandssumme aber eine sehr wichtige Rolle, wenn man thermodynamische Rechnungen macht. Betrachten wir jetzt zuerst den Fall, wo die Zustandssumme auf quantenmechanischen Energieniveaus basierend ausgerechnet wird. Ja, Sie haben die erste Formel auf der Seite 62, haben Sie nochmal die Definition von der Zustandssumme. Ich tue also einfach die ganzen Boltzmann-Faktoren E hoch minus Beta Epsilon I summieren. Und die Summe läuft jetzt in diesem Fall über alle Quantenzustände. Alternativ kann ich auch sagen, die Summe soll über alle Energien gehen, damit diese beiden Ausdrücke äquivalent sind. Muss ich dann noch diesen Faktor Omega I, Groß Omega I einführen, der dann sozusagen jetzt im quantenmechanischen Kontext die Degeneracy des jeweiligen Energieniveaus mir gibt. Es ist klar, dass auf diese Art und Weise, ich kann entweder über alle Energien summieren und dann eben die Degeneracies berücksichtigen, oder ich kann eben gleich von Anfang an einfach über sämtliche Quantenzustände summieren. Ja, dieses Omega I kann man jetzt auch als die mikrokanonische Zustandssumme betrachten, weil wir ja wissen, im mikrokanonischen Ensemble, nicht wahr, sie haben alle Zustände, die eine vorgegebene Energie haben, die gleiche Wahrscheinlichkeit. Da die Quantenzustände oft sehr nah beieinander liegen energetisch, also der Abstand zwischen den Quantenzuständen ist sehr, sehr gering, tut man dann auch oft statt der Degeneracy hier eine Zustandsdichte verwenden. Das ist dann in der Gleichung 37. Ich sage also, in einem bestimmten Intervall um Epsilon herum gibt es eine gewisse Anzahl von Zuständen. Das sagt mir dann, wie viele sind, sagt mir dann eben diese Zustandsdichte. Und dann kann ich natürlich auch einfach integrieren Omega von E mal der Boltzmann-Faktor. Ja, auf der nächsten Seite 63 gebe ich jetzt die Formel an für die kanonische Zustandssumme. Wenn wir jetzt nicht quantenmechanische Zustände haben, sondern wenn wir die Rechnung klassisch machen, das heißt basierend auf Trajektorien. Ja, dann muss ich natürlich die Summe ersetzen, zunächst mal durch ein Integral über den gesamten 6n-dimensionalen Phasenraum. Also ich integriere jetzt den Boltzmann-Faktor E hoch minus Beta H von x dx. Und dann, um von einem Volumen im Phasenraum zu einer Anzahl von Zuständen zu kommen, nicht wahr, müssen wir sozusagen mit dem Phasenvolumen pro Quantenzustand teilen. Das ist dieser Faktor 1 über H hoch 3n. Und dann haben wir eben auch noch wieder dieses 1 über n-Fakultät, das daher kommt, dass die Teilchen ununterscheidbar sind. Ja, auch in diesem klassischen Fall können wir jetzt wieder einen Zusammenhang herstellen zwischen der kanonischen Zustandssumme Q und der mikrokanonischen Zustandssumme Omega. Wir können jetzt die Gleichung dann unterhalb der Gleichung 38, nicht wahr? Wir können jetzt zunächst mal einfach künstlich eine Delta-Funktion noch dazu fügen und dann auch integrieren über die Energie. Und dann, wenn wir die Reihenfolge Integrale vertauschen, nicht wahr, dann das Integral dx über diese Delta-Funktion, das ist dann wieder nichts anderes als die mikrokanonische Zustandssumme. Und damit können wir also auch im klassischen Zusammenhang jetzt die kanonische Zustandssumme ausdrücken als das Integral über die mikrokanonische Zustandssumme Omega von E mal im Exponent minus Beta E dE. Ja, dann, wenn ich also meine Wahrscheinlichkeitsverteilung habe, dann kann ich natürlich auch wieder auf die übliche Art und Weise Erwartungswerte ausrechnen. Das ist also dann gezeigt in Gleichung 39. Ja, jetzt, warum ist diese Zustandssumme so wichtig? Sie ist eine ganz zentrale Größe, weil wenn man die Zustandssumme kennt, kann man eigentlich alle physikalischen Größen herleiten. Ja, zunächst mal die grundlegende Relation ist Gleichung 40. Die freie Energie ist minus kbt mal der Logarithmus der Zustandssumme. Diese Gleichung hatten wir schon hergeleitet, etwas vorher, als wir gefunden haben, dass die Boltzmann-Verteilung eben diejenige Wahrscheinlichkeitsverteilung ist, die die freie Energie minimisiert. Ja, jetzt, wenn man also die Zustandssumme hat, nicht wahr, im ersten Schritt können wir zum Beispiel die freie Energie herleiten. Ja, wir können aber auch ganz leicht dann die Energie zum Beispiel berechnen, das ist Gleichung 41. Und wenn wir uns nochmal den Ausdruck für die Zustandssumme anschauen, dann sehen wir ja, nicht wahr, wenn wir die Ableitung nach Beta bilden, wir haben immer e hoch minus Beta mal e, dann kommt das e vor den Exponenten und dann tue ich also e mal eine Wahrscheinlichkeitsverteilung irgendwie summieren oder integrieren und das ist natürlich der Erwartungswert für die Energie. Also daher folgt dann diese Formel. Ja, und dann natürlich statt nach Beta abzuleiten, kann ich dann immer nach der Temperatur ableiten, das noch umwandeln und das ist ja, das dann auch in Gleichung 41 gezeigt. Ja, dann eine wichtige andere Größe ist natürlich die Entropie, Gleichung 42. Da wissen wir, dass die partielle Ableitung der freien Energie nach der Temperatur. Und wenn ich will, kann ich das dann auch wieder noch ausdrücken auf verschiedene Art und Weise. Nicht wahr, wenn ich in der Gleichung 40, wenn man da nicht nach T ableitet, dann sieht man natürlich, gibt es zuerst mal einen Faktor minus KB, Logarithmus von T. Und dann, wenn ich nach der Produktregel den Logarithmus noch ableite, dann haben wir gesehen, das gibt die Energie, also das gibt minus E mal T. Der Druck, Gleichung 43 jetzt, ist gegeben durch die Ableitung der freien Energie nach dem Volumen und schließlich Gleichung 44, das chemische Potential ist gegeben als die Ableitung der freien Energie nach der Teilchenanzahl. Ja, jetzt, wenn ich mir nochmal diese Gleichung 40 anschaue, dann kann ich die auch folgendermaßen umschreiben. Ich kann sagen, E hoch minus F geteilt durch KBT, das ist die Zustandssumme und Zustandssumme andererseits, ich bin jetzt in Gleichung 45, nicht wahr? Das ist einfach die Summe über alle Boltzmann-Faktoren. Ja, diese Gleichung ist in folgendem Zusammenhang nützlich. Sehr oft ist es so, dass wir eine große Anzahl von Zuständen haben, von was man dann auch Mikrozuständen nennt. Und diese Zustände können gruppiert werden in sogenannte Makrozustände. Wenn jetzt wir solch eine Unterteilung haben, dann können wir die freie Energie jetzt, natürlich könnten wir es im Prinzip erhalten, dadurch, dass wir eigentlich einfach über sämtliche Mikrozustände summieren, oder wir können sie auch erhalten, dadurch, dass wir jetzt Boltzmann-Faktoren summieren, wo jetzt eben nicht die Energie drin ist, sondern das, was ich jetzt hier Fj nenne. Fj wäre also die freie Energie von dieser Gruppe von Mikrozuständen. Damit also das ist die Gleichung 46. Wenn ich jetzt also nicht wahr so ein System habe, wo ich vielleicht die freien Energien der einzelnen Makrozustände kenne, diese Fj, dann kann ich die Zustandssumme des Gesamtsystems eben jetzt berechnen, dadurch, dass ich summiere diese Boltzmann-Faktoren, nicht wahr, in der Gleichung 46, wo jetzt eben nicht die Energien eingeben, sondern die freien Energien. Und das ist eben identisch dazu, dass ich summieren würde über sämtliche Zustände im System.